Hallo liebe Geschwister, schön euch alle zu sehen. Ich bin gerade mal hochgerast, habe den Kindern gesagt, sollen nicht so rumspringen. Deswegen muss ich jetzt meinen Atem fangen. Ich wollte ja pünktlich wieder hier sein. Folgender Einstieg jetzt in die Predigt. Es gibt immer mal wieder Filme, die uns bewegen, die uns zu Tränen rühren. Einer dieser Filme, an die ich mich erinnern kann, der schon viele Jahre her, war der Film Titanic. Ich weiß nicht, ob es das Jahr 1997 oder 98 war. Wer hat den Film gesehen? Ja? 91 sogar? 98, okay, ja. Schon ein paar Jahre her. Ein Film, der, ich weiß nicht, ob ihr diese eine Szene im Kopf habt, gegen Ende ist der Jack, glaube ich, der dann untergeht, ne? Die Titanic ist schon auseinandergebrochen und die Kate, ich weiß nicht, hieß sie Kate, ja, sagt so, komm zurück. Und er sinkt runter. Was für eine zerreißende Szene, ne? Ich weiß noch, ich gucke mich um und die Erwachsenen um mich herum, ich war noch klein, ich war 7, 8 Jahre alt, die Erwachsenen um mich herum haben plötzlich Tränen in den Augen, ne? Ja? Ich weiß nicht, welcher Film dich das letzte Mal so zu Tränen gerührt hat. Da sind wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal sehen wir da so einen Film und dann kommen uns die Tränen. Eigentlich macht das einen guten Film macht es aus, dass er Emotionen in uns erzeugt. Deswegen sollten wir manchmal vorsichtig sein, dass wir nicht ständig in traurigen Filmen gefangen bleiben, wenn wir uns schlecht fühlen, weil wir dann in so einer Dauerschleife hängen bleiben. Aber dieser Gedanke von Tränen, ne? Wir sehen etwas auf diesem Bildschirm, im Fernsehen, vielleicht aber auch im echten Leben, an so wirklich traurigen Sachen, das Leid von Menschen, die uns nahestehen, und dann bewegt sich etwas in uns. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam in der Bibel auch so eine Passage lesen, in der Jesus die Tränen kommen. Insgesamt, soweit ich weiß, ich habe so zwei Passagen im Kopf, bei denen Jesus weint. Eine Passage findet sich im Johannesevangelium, dort in Kapitel 11, Vers 45. Das ist die kürzeste Bibeltextstelle, die ich kenne. Die hat zwei Worte im Deutschen. Jesus weinte. Fertig, ne? Jesus weinte. Mehr, ja, im Kontext dann. Aber der Vers 45, glaube ich, ist tatsächlich der kürzeste Vers in der Bibel. Und die andere Passage, die wollen wir uns mit ein bisschen Vorlauf heute ansehen. Wir finden sie in Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 19. Und ich möchte im Vorlauf schon ab Vers 28 mit euch gemeinsam die Passage durchgehen. Lukas Kapitel 19, Abvers 28, hier steht in der Bibel: Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Bis hierhin erstmal. So beim Lesen des Textes kam mir erstmal die Frage, wow, was, Herr, Jesus? Also Jesus weiß ja so viel mehr als wir, aber so als Mensch wirkt es, als könnte Jesus die Zukunft vorhersagen. Die Zukunft vorhersagen. Er sagt seinen Jüngern, geht dahin und da wird jemand sein und wenn der was sagt, dann sagt das. Und es kommt genauso, wie Jesus das sagt. Kurze Übersetzung, der Ausdruck, der in meiner Übersetzung mit füllen übersetzt wird, ist in anderen Übersetzungen ein Esel. Ne? Damit wir jetzt wissen, also es geht um einen Esel, der auf dem Jesus dann entlang reitet. Und auf dem Esel saß vorher noch niemand. Wieso ist das wichtig? Jesus geht zu seinen Jüngern, gibt ihnen den Auftrag und sagt ihnen ganz genau, was passieren wird. Jetzt frage ich mich, wenn ich dieser Besitzer wäre, wie geht's mir denn dann? Ist ja eigentlich mein Hab und Gut. Da kommen irgendwelche Leute und sagen, ich brauche das jetzt, der Herr braucht es. Wäre ich mit dieser Antwort zufrieden, wenn mir dann jemand meinen Esel wegnehmen will? Ich weiß es nicht. Aber es fügt sich so, wie Gott es braucht. Und die Menschen sind da nicht wählerisch oder kritisch, sondern, so ist meine These, geleitet durch den Heiligen Geist, machen sie mit. Jesus weiß das im Vorfeld. Und die Jünger, während Jesus also auf diesem Esel reitet, fangen die Jünger an zu loben und zu preisen. So wie vielleicht bei uns im Gottesdienst. Ja, im Lobpreis gehen sie voll auf. Und dann kommen Gelehrte, denen gefällt das nicht. Und die sagen dann, Jesus sagt deinen Jüngern, sollen aufhören. Und er sagt dann diesen einen Satz, wenn die Jünger schweigen sollten, also wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Nach dem Motto, die Jünger sollen leben und sich freuen, solange sie jetzt die Zeit haben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, der Lobpreis des Königs steht im Vordergrund. Und jetzt kommen wir in Vers 41 bis 44 an einen sehr markanten und wichtigen Abschnitt, der uns so viel über das Wesen Jesu näher bringt. Darüber, was in seiner Brust schlägt, was ihm wichtig ist. Hier heißt es, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ein tief emotionaler Moment für Jesus, der über die Stadt Jerusalem blickt und seine Tränen nicht zurückhalten kann, weil er in prophetischer Vorausschau sieht, was über diese Stadt hereinbrechen wird. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, wird dann ja auch geschildert, was in Jerusalem passieren wird. Jesus wird von seinen Jüngern gefragt, nachdem er ihnen sagt, dieser Tempel wird niedergerissen werden und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Da fragen die Jünger, wann wird das geschehen und was werden die Zeichen der Endzeit sein? Und Jesus gibt diese lange Antwort in Matthäus, Kapitel 24. Bei der die Zerstörung Jerusalems um 70 nach Christus sowie auch das Ende dieser Welt bei Jesus in einer Antwort mitgegeben werden. Hier an dieser Stelle blickt Jesus auch über Jerusalem und er weint. Er weint, weil er sieht, was in Zukunft passieren wird. Wir wissen alle, dass Gott allmächtig ist. Gott ist allwissend. Und Gott weiß, was passieren wird. Gott weiß, welche Menschen ihn annehmen werden, und er weiß, wer ihn alles ablehnen wird. Und doch lässt er sich voll auf den Erlösungsplan ein. Nehmen wir mal an. Wir sehen in so vielen Bibeltextstellen, dass Gott 10% der Menschen retten will. Ist das richtig? Gott will 10% aller Menschen retten. Okay, 20%? Okay, 50? Wie viel Prozent will er haben? Er will 100 haben, ja? Gott will 100%. Und deswegen heißt es ja auch in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder Fünfte, nein, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und ewiges Leben hat. Nicht verloren geht und ewiges Leben hat. Gott will alle Menschen retten. Das ist so eindeutig in der Schrift. Gleichzeitig weiß Gott, es werden nicht alle gerettet. Wo wäre jetzt hypothetisch deine Toleranzgrenze, bei der du sagst, jetzt lohnt sich das und ab so und so vielen Menschen wird sich das nicht mehr lohnen? Was meine ich? Nehmen wir mal an, rein hypothetisch jetzt, während der gesamten Weltgeschichte hätten 100 Milliarden Menschen auf dem Planeten gelebt. Nehmen wir mal an, ne? Wie viele Menschen müssten die Erlösung annehmen, damit ich sage, das lohnt sich? 50%, ne? Das wäre schon statistisch sehr, sehr gut, ne? Aber das würde ja auch bedeuten, dass es 50% gibt, die das nicht wollen. Bei der ich dann sehr frustriert wäre. Wenn ich mir überlege, welches Investment Gott in die Waagschale wirft. Das Blut Jesu ist kostbar. Es ist so kostbar, dass wir es kaum ermessen können. Und wie kann man eigentlich das ablehnen? Gott sagt sich, mein Investment steht erstmal da. Ich will, dass jeder gerettet wird. Aber er weiß, es wird nicht jeder gerettet werden. Zurück zu dem Szenario mit Jesus. Jesus blickt auf Jerusalem und er weint. Wieso weint er? Er weiß, was alles passieren wird. Er weiß, wer gerettet wird, wer verloren geht. Warum weint er? Das ist auch eine Frage, die mir bei dem anderen Text, wo es heißt, Jesus weinte, ein Fragezeichen aufwirft. Warum weint Jesus? In Johannes 11 stirbt Lazarus. Lazarus stirbt und die Geschwister Maria und Martha sprechen mit Jesus und die beiden sind tief aufgewühlt und am Weinen und fragen ihn, Jesus, wenn du früher hier wärst, dann hätte er noch gelebt. Subtext, Jesus, warum bist du nicht früher gekommen? Aber Jesus sagt erstmal nichts. Jesus weint. Vers 45. Warum weint Jesus, wenn er doch weiß, paar Verse später, er wird wieder auferstehen? Jesus weckt Lazarus von den Toten auf. Welchen Grund gibt es für Jesus dann zu weinen? Mitleid. Ich würde sogar, Mitleid geht in die richtige Richtung. Es ist für mich mehr ein Mitgefühl und ein Wunsch, der bei Jesus zum Ausdruck kommt. Ein Wunsch, der letztlich auch im Glauben gewurzelt ist. Bei all den Menschen, von denen Jesus weiß, dass sie ihn ablehnen werden, spricht sein Herz einen Wunsch aus. Und der Wunsch lautet, ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, du wärst bei mir. Ich wünschte, du hättest dich für mich entschieden. Und Jesus, der über Jerusalem blickt und weiß, welches unermessliche Leid über diese Stadt hereinbrechen wird, er wünscht sich, es wäre anders. Und wie oft sehen wir dieses Motiv im Alten Testament? im Neuen Testament und auch in unserem Leben, bei dem Gott dieser Welt eine Warnung mit auf den Weg gibt und sagt, wenn ihr auf diesem Pfad weitergeht, wird das das Resultat sein, der Tod, das Exil. Und doch entscheiden sich Leute oft auch in der Geschichte, den Weg nicht mit Gott zu gehen, sondern abseits von Gott zu leben. Aber Jesus zwingt sie nicht. Er lässt die Menschen in ihren freiheitlichen Entscheidungen gehen, wohin sie wollen und was sie tun wollen. Gleichzeitig versucht er, alles in seiner Macht Stehende zu tun, auch durch die Propheten, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Es gibt, ihr erinnert euch an die Szenarien, ne, wo selbst Jona in einer fremden Stadt, die mit Gott wenig bis nichts zu tun hatte, predigt und die Menschen sich bekehren und Gott von dem Gericht über die Stadt absieht. Und dort, wo das Volk Gottes mit den Ansprüchen oder den Warnungen Gottes verantwortungsvoll umgegangen ist, hat er sie aus dem Schlamassel gezogen, hat sie befreit, hat sie gerettet. Aber das ist in der Geschichte nicht immer passiert. Immer wieder hat Gott es erlaubt, dass Menschen in ihren eigenen Überlegungen gehen durften, auch wenn es zu ihrem eigenen Niedergang war. Spannend ist, warum lässt Gott das denn eigentlich zu? Das hat viel auch mit unserer Vorstellung über Gott zu tun. Ist Gott jemand, der uns zwingt? Der durch seine Allmacht sagt, Arthur, du bist mein Kind und du musst das machen? Ich lasse dir keinen, du musst meine Wege gehen? Ob du willst und nicht? So erleben wir Gott weder in der Bibel, noch in unserem persönlichen Leben. Wenn jedes Mal ein Blitz vom Himmel käme, wenn du und ich einen Fehler machen, gäbe es nicht mehr so viele Menschen auf diesem Planeten. Gott offenbart sich in der Bibel immer als jemand, der dir und mir eine freie Wahl lässt. Der wirbt mit der Liebe, die er vorlebt. Der aber in seinem eigenen Empfinden Mitgefühl zum Ausdruck bringt, weil er sich etwas anderes gewünscht hat. Und so steht Jesus und blickt auf die Stadt Jerusalem. In seiner Vorausschau sieht er, was um 70 nach Christus mit der Zerstörung des Tempels an Unheil auf diese Stadt wartet. Und er formuliert es so und sagt, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde deinen Wall um dich aufschütten und dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir. Und in dir wird kein Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das sind so harte Worte. Wenn man sie jetzt losgelöst lesen würde, wären das enorm harte Worte. Gleichzeitig heißt es ja in Vers 41, dass er über sie weinte, über die Stadt, weil sein Wunsch ein anderer ist. Sein Wunsch ist nicht, dass Jerusalem zerstört wird. Sein Wunsch ist nicht, dass das Volk ins Exil gehen muss. Sein Wunsch ist ein anderer. Und auch für dich und mich, die wir vor der Wiederkunft Jesu stehen, ist der Aufruf, mit Gott in Verbundenheit zu leben, der gleiche. Und die Warnung, sich an Gottes Fersen festzuhalten und der Aufruf, mit Gott zu gehen, bleibt der gleiche. Weil Gott auch heute in die Zukunft hinein sieht, was alles an Unheil über diese Welt hereinbrechen wird. Aber er hätte sich anders gewünscht. Er hätte sich gewünscht, dass alle Menschen bei ihm sind. Dass alle Menschen erkennen, dass er sie liebt, dass er sie mag und dass er das Beste für sie will. Jetzt könnte man natürlich meinen, wenn Jesus weiß, was 70 nach Christus passiert, warum verhindert er es denn nicht? Ja, er ist ja allmächtig, ne? Also allmächtig ist Gott ja schon. Und das ist so dieses Spannungsfeld, das wir mit der Liebe Gottes sehen und mit seiner Gerechtigkeit. Gott kündigt im Alten Testament, im Neuen Testament immer wieder an, dass die Sünde in letzter Konsequenz zum Tod führen wird. Das ist kein Geheimnis. Das wusste jeder. Das weiß jeder. Der Aufruf und der Wunsch Jesu wird immer wieder deutlich. Folge mir nach. Lebe mit mir in Verbundenheit. Ich gebe dir die Kraft. Du hast die Waffenrüstung Gottes zur Verfügung. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Geh mit. Komm mit. Lass uns gemeinsam gehen. Aber dort, wo Menschen sagen, ich möchte das nicht, lässt er sie. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Kann ich das? Menschen lassen? Kann ich Menschen gehen lassen, die nicht auf mich hören wollen? Das ist immer schwierig für uns als Eltern, vor allen Dingen. Ne? Ich meine, als Eltern wird man nie loslassen können. Ne? Man wird seine Kinder immer lieben. Man wird immer wollen, dass die Kinder mit einem gehen und auch mit Gott gehen. Was ich aber oft erlebe ist, dass es manchmal so Punkte oder Themen gibt, bei denen Eltern in der Beziehung mit ihren Kindern ihre Enttäuschung auf eine sehr bosartige Art und Weise zum Ausdruck bringen. Es gibt Kulturen, wenn du da die Religion wechselst und dann Christ wirst, bist du gestorben. So. Du wirst aus dem Testament gestrichen und so, du wirst aus der Familie verbannt. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast oder nicht. Also das ist wirklich schlimm, wenn es dann darum geht, dein eigenes Kind zu verstoßen, weil es nicht deinen Erwartungen genügt. Das sind Realitäten, die uns in dieser Welt begegnen. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch noch, wie das vor ein paar Generationen war. Der Vater war Bäcker, du solltest auch Bäcker werden. Stell dir vor, du willst kein Bäcker werden. Da war die Erwartung da, wir sind alle Bäcker, du musst Bäcker werden. Und wenn du das nicht wirst, dann spürst du die Enttäuschung der Familie. Was will ich damit sagen? Wenn wir in der Familie manchmal die Erwartung nicht erfüllen, die andere Leute an uns haben, verlieren wir schnell das Anrecht, Teil der Familie zu sein. Und dann übertragen wir dieses Bild auch auf Gott. Wie ist es denn beim Vater? Wie ist es bei Jesus Christus? Verlieren wir den Anspruch, Kinder Gottes zu sein, wenn wir nicht die Erwartungen anderer Menschen erfüllen? Ich würde sagen, nein. Bei Gott ist es nicht so. Weil wir alle Kinder Gottes sind, Anspruch haben und Gott viel mehr Wege für uns bereithält. Aber das, was Jesus in seinem Herzen bewegt, ist Mitgefühl. Jesus, der die Macht hätte, alle Leute zu zwingen, tut es nicht. Im Gegenteil, er lässt sein Blut für die Leute, er leidet für sie, damit sie sehen, dass er sie liebt. Und so heißt es ja auch in 1. Johannes 4, Vers 19. Diesen Vers bringe ich öfter. Ich liebe diesen Bibelvers. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und auch bei Jesus sehen wir genau diesen Gedanken. Jesus sieht die Stadt Jerusalem, er sieht das Unrecht dieser Welt und es bricht ihm das Herz zu sehen, dass Menschen verloren gehen. Und er in dem Spannungsfeld seiner Liebe für die Menschen und seiner Gerechtigkeit will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber er wird sie niemals zwingen, gerettet zu werden. Und deswegen ruft er. Und er wirbt um die Menschen. Mit einer Art und Weise, die so von Liebe geprägt ist und nicht mit der Drohung. Mit dir will ich nichts zu tun haben, wenn du nicht genau das Leben führst, das du führen solltest. Was können wir denn davon lernen, von Jesus? Wie können wir da Jesus als Vorbild sehen, der an Menschen glaubt? Der die Beziehung mit den Menschen aufrechterhalten will, weil er seinen göttlichen Einfluss geltend machen will. in einem Leben von Menschen, die vielleicht nichts mit ihm zu tun haben wollen. Deswegen ist er unterwegs mit den Zöllnern, mit den Sündern. Nicht um von oben herab auf sie herunter zu predigen, sondern um ihnen zu demonstrieren. Alle Leute haben dich im Stich gelassen, ich bin hier. Und ich baue Beziehungen mit dir. Ich will, dass meine Liebe spürbar in deinem Leben wird. Weil er weiß, dort, wo Liebe spürbar wird, dort können Menschen befreit aufatmen. Dort können sie sich die wesentlichen Fragen stellen, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Manchmal sind vor allem junge Menschen geneigt, um Verbindung willen zu finden, alles zu tun. Was meine ich damit? Wenn ein Kind merkt, dass es mit Leistung, mit guten Noten in der Schule von dir keine Anerkennung bekommt, dann wird es auch versuchen, diese Anerkennung anderweitig zu bekommen. Und dann sehe ich, dass manchmal Eltern damit nicht umgehen können. Wie sie sehen, ihre Kinder gehen in eine falsche Richtung, haben mit den falschen Freunden Umgang, gehen in die falschen Richtungen, machen plötzlich Blödsinn, melden sich bei der Polizei an, wer weiß was, ja. Und all das ist oft ein Schrei nach Verbindung. Da geben sie plötzlich wieder Worte, sind frech, weil sie merken, dadurch kriegen sie deine Aufmerksamkeit. Weil wenn sie brav und fleißig sind, ignorierst du sie. Weil dann läuft ja alles gut, dann gibt's ja kein nichts zu beanstanden. Auch negatives Verhalten kann eine Art sein, Anerkennung und Verbindung zu suchen. Wenn das wahr ist, wie ist das mit den Leuten, die mir so auf den Nerven gehen? Was ist, wenn eigentlich viele Menschen auf der Suche nach Verbindung sind und nicht genau wissen, wie sie diese Zugehörigkeit finden können? Und dann braucht es Menschen, die sie sehen, mit einem Blick, wie Jesus ihn hatte. Einen Blick voller Mitgefühl über das über sie kommende Leid, das auf die Menschen wartet. Das nicht mit Verurteilung und dem Hammer von oben kommt, sondern mit einem liebevollen Ziehen zu Jesus. Manchmal machen wir uns vor, dass wir mit guten Worten und so Menschen heilen können. Heilen kann nur Jesus. Heilen können die Menschen nur am Thron Gottes, wenn sie erleben, dass sie dort bedingungslos angenommen sind vom Erlöser dieser Welt. Einem Erlöser, der sein Blut für sie am Kreuz gegeben hat. Ein Erlöser, der seinen eigenen Prinzipien immer treu ist. Und zu dieser Treue seiner Prinzipien gehört für mich tatsächlich, dass er Menschen die freie Wahl lässt. Er zeigt den Menschen auf, was auf sie wartet, wenn sie mit ihm gehen. Er zeigt ihnen auf, was auf sie wartet, wenn sie ohne ihn gehen. Und dann ruft man. Man versucht zu warnen, aber viel mehr können wir und sollen wir nicht tun. Jesus liebt Menschen. Und auch Jesus ist emotional bewegt. Auch Jesus lässt es nicht unberührt, zu sehen, dass Menschen leiden. Gleichermaßen freut sich Jesus mit dir, wenn Menschen ihn finden. Wo stehst du? Manchmal weinen wir ja auch, ne? Habe ich gehört. Menschen weinen, oder? Ich weiß nicht, worüber du in den letzten Jahren mal geweint hast. Es wäre schön, wenn du weinen kannst. Es gibt etliche Leute, die können das gar nicht mehr, weil sie nicht mehr im Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen stehen. Soll es auch geben. Aber manchmal weinen wir nicht wegen Mitgefühl für andere Menschen. Manchmal weinen wir aus Selbstmitleid. Ich armes Würstchen, mir geht's so schlecht. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren oder schlecht machen. Aber es kann eine Falle sein, wenn wir in Selbstmitleid ständig nur um uns selber weinen. Wenn Jesus geweint hat, hat er nicht um sich selbst geweint. Er hat das Leid anderer Menschen gesehen. Und das hat ihn bewegt. Sein Blick war nicht auf sich selbst ausgerichtet. Sein Blick war dem anderen gewidmet. Und er wollte nicht, dass es anderen Menschen schlecht geht. Ich kann mich erinnern, dass man ja auch vor Wut weinen kann. Ne? Als ich klein war, habe ich mal vor Wut geweint. Ne? Ich habe mich so sehr über irgendwas geärgert, da habe ich angefangen zu heulen. Ne? Gibt's auch. Ja? Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus weint. Das, was Jesus bewegt, ist Mitgefühl für Menschen, die verzweifelt sind, die nicht mehr weiter wissen. Und manchmal ist es auch schwierig, wenn man solche Situationen hat und man weiß einfach nicht, was soll ich jetzt machen. Keine Ahnung. Immer wieder werden uns Menschen begegnen, deren Leid uns einfach auch bewegt, bei dem wir aber auch ohnmächtig stehen, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. In solchen Momenten können wir nur beten und dieses Leid und diese Menschen vor Gott bringen und dann füreinander da sein. Ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres, als mit dem Leid ganz alleine zu sein. In den eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein, nicht rauszukommen, in den Gedanken irgendwie im eigenen Schmerz zu versinken, ist schlimm. Wie schön wäre es, wenn wir dann jemanden haben. Wenn jemand an unserer Seite ist, wenn jemand uns zuhört, wenn wir jemanden haben, mit dem wir im Gespräch sein können. Ja, es ist Gott, der immer im Gebet da ist. Ja? Aber es ist nicht verkehrt, wenn man auch Mitmenschen oder Geschwister in der Gemeinde hat, mit denen man gemeinsam das Leben und die Schwierigkeiten des Lebens durchmachen kann. Das macht das alles ein bisschen erträglicher. Wir leben in schwierigen Zeiten. Wir erleben viel, das uns überfordert. Manchmal ist es unser Selbstmitleid. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Person, die in Selbstmitleid versinkt und man weiß nicht, wie man helfen soll. Vielleicht bist du selber so eine Person, ich weiß es nicht. Mein Wunsch wäre, dass wir auf Jesus blicken und auch in diesen ganz lebensnahen Themen von Jesus lernen. Einem Jesus, der den anderen, das Gegenüber, in den Fokus nimmt. Und mit dieser Person, für diese Person wirkt. Unabhängig davon, ob die Leute das wertschätzen oder nicht. Weil für Gott ist jede Seele ein Gewinn. Und mich tröstet der Gedanke, wenn 100 Milliarden Menschen alle Jesus ablehnen würden und nur einer gerettet werden würde, Jesus sagen würde, das ist es mir wert. Jeder einzelne Mensch ist es mir wert. Es werden vielleicht Leute sein, von denen ich sage, weiß ich nicht, mit dem kann ich nicht so viel anfangen, aber wie gut, dass Jesus anders denkt. Wie gut, dass Jesus nicht meine limitierten Sachen oder Meinungen sieht, sondern dass er einfach das Geschöpf sieht, das er geschaffen hat. Dass er dich sieht, nicht so wie andere dich sehen, sondern aus der Perspektive Gottes sieht er deine wunderbaren Seiten. Und er sieht die wunderbaren Seiten eines jeden Menschen, bei dem wir vielleicht manchmal länger buddeln müssten, um überhaupt was zu finden, bei dem wir nicht kotzen müssten. Aber Gott sieht sofort alles, was er liebt an einem jeden Einzelnen von uns. Und dieses Mitgefühl, auch dieses Mitleid für meinen Nächsten, das wünsche ich einem jeden von uns. Dass wir da lebenspraktisch von Jesus lernen. Wie hat er das gehandhabt? Er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Er hat sich gesagt, ich gehe trotzdem voran, um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, gerettet zu werden. Wir sind nicht Jesus. Aber lasst uns zu Jesus gehen, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Wenn wir am Ende des Tages kein Mitgefühl mehr haben, weil wir müde sind, weil wir denken, meine Güte, es war zu viel heute. Dann gehen wir vielleicht auch zu Jesus und bitten ihn um Kraft. Weil das, was Jesus bewegt, tief greift. Abschließender Gedanke. Ich glaube, dass in den Zeiten, in denen wir heute leben, das Mitgefühl Jesu gefragter ist denn je zuvor. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir nicht nur die Wahrheiten der Bibel verkünden, sondern dass wir die Haltung Jesu leben. die er dir und mir vorgelebt hat. Weil wenn wir die Wahrheit verkündigen, ohne die Liebe Christi im Herzen zu tragen, wird es den Leuten leicht fallen, die Wahrheit abzulehnen. Wenn wir die Haltung Jesu haben, aber keinen Inhalt, den wir verkünden können, ist auch schwierig. Wir brauchen beides. Die Wahrheiten des Wortes Gottes genauso wie die liebevolle Haltung unseres Erlösers. Wir können das eine nicht vom anderen trennen. Und deswegen lasst uns auf Jesus blicken, der mit seinem Vorbild, mit seinem Mitgefühl dir und mir ein Vorbild ist. In Zeiten, wo man verzweifelt sein könnte vor der Doofheit der Leute oder der eigenen Dummheit. Ja, danke. Wo man verzweifeln könnte, zeigt uns Jesus auf, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und unser Erlöser hat einen Weg für dich und für mich. Und er schenkt uns alles, was wir dafür brauchen.